Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ein sehr spannender Gast in meinem heutigen Podcast. Ein Freund von mir hat ihn mir als Legende aus dem Vertriebsbereich vorgestellt. Finde ich sehr spannend. Stefan Heinrich, schön, dass du heute dabei bist.
Sehr schön, freue mich auch.
Ja, wir sprechen rund um das Thema Verkaufen an Geschäftskunden. Warum Content oft der erste Schritt zu neuen Kunden ist und welche Rolle dabei Video bei der professionellen Kundengewinnung spielt. Vielleicht mal ein klein bisschen was über Stefans Tun und seinen Hintergrund. Stefan Heinrich ist Autor, Unternehmer und Vortragsredner und hat schon seit 2001 sein Businessmodell digital ausgerichtet. Er unterstützt Vertriebsorganisationen dabei, durch digitale Werkzeuge und professionelle Gesprächsführung den meist ungeliebten Bereich Kaltakquise und den gewinnbringenden Bereich Preisverhandlung zu meistern. Sein neuestes Unternehmen namens Content Butler verbindet Automation und KI. So können Unternehmen für wichtige Prozesse in Marketing und Vertrieb mehr als 90% der Arbeitszeit einsparen. Und wir haben uns letztes Jahr schon kennengelernt auf der Vertrieb Business in Köln von unserem gemeinsamen Kollegen, Kontakt, Freund Leif Mergener. Und bei der diesjährigen hatte ich auch endlich mal die Zeit, mir deinen Vortrag zum Thema KI im Vertrieb anzuhören. Und da würde ich auch gerne einsteigen. Aber bevor ich es vergesse, stelle ich dir jetzt schon die drei Intro-Fragen, die ich allen meinen Gästen mittlerweile stelle, die so gar nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern einfach mal so ein bisschen auflockern und, ich sag mal, den Menschen Stefan Heinrich vorstellen sollen. Und zwar Frage Nummer 1. Was würdest du gerne noch lernen? Also ganz allgemein, ich sag mal so, stell dir vor, du liegst irgendwie auf dem Sterbebett eines Tages, lässt das Leben Revue passieren und freust dich über eine Sache, dass du das noch in deinem Leben gelernt hast. Was wäre das?
Ich würde sagen Chinesisch.
Das ist aber eine Lebensaufgabe. Spannend. Warum?
Na, weil es meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Sprachen dieser Welt ist und vielleicht das wichtigste wirtschaftliche Zentrum der Welt im Moment darstellt. Die letzten 100, 200 Jahre war das wahrscheinlich Amerika in Verbindung mit England. Und ich denke, dass es immer mehr in Richtung China sich verändert. Und deswegen ist es einfach, finde ich, relevant, wenn man wirtschaftlich sich engagiert, dass man auch die Sprache der Menschen spricht, die in dem entsprechenden Lebensraum unterwegs sind.
Das klingt auf jeden Fall plausibel, definitiv. Könnte aber auch dann Hindi sein, weil Indien ist ja auch nicht ganz uninteressant. Spannend. Dann die nächste Frage, auch ganz allgemein, also das heißt jetzt wirklich völlig frei von irgendwelchen Grenzen. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt?
Also wahrscheinlich, also alles. Wahrscheinlich gar nicht mal so anders als jetzt. Okay. Also mein Arbeitsplatz ist in erster Linie ein Studio, in dem ich jetzt auch gerade sitze, weil ich in der Regel mit Menschen kommuniziere, schreibe. Dafür brauche ich eine ruhige Atmosphäre, die auf irgendeine Art und Weise Content produziere. Für all das brauche ich eine ruhige Atmosphäre. Manchmal habe ich dann auch Lust, dass es ein bisschen von außen rauscht und sich irgendwas bewegt. Dann setze ich mich vielleicht in ein Café oder in irgendeinen anderen Raum, wo auch andere Leute unterwegs sind. Dann kann ich auch wunderbar abschalten und mich erstmal nur auf zum Beispiel aufs Schreiben konzentrieren, obwohl um mich herum viel Wirbel ist. Also ich würde wahrscheinlich gar nicht so viel ändern.
Okay, spannend, weil ich hatte schon alles. Ich hatte von einsamer Holzhütte irgendwo in den Bergen in Rocky Mountains an einem See, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, bis hin zu Ferienhaus irgendwo an der Algarve oder an der Costa del Sol. Also von daher sehr interessant, wie jeder doch ganz andere Vorlieben hat. Ja, und unsere letzte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne einmal begegnet oder würdest du gerne einmal begegnen und worüber hättet ihr oder worüber würdet ihr sprechen?
Also ich finde, die interessanteste Persönlichkeit der letzten 100 Jahre ist Albert Einstein. Mit dem hätte ich mich gerne mal ganz in Ruhe unterhalten. Der war sowohl politisch als auch als Denker in seinem Fach, wie ich finde, herausragend. Und mit dem hätte ich gerne mal persönlich gesprochen.
Das ist absolut nachvollziehbar und bringt mir jetzt auch die Möglichkeit, einen schönen Bogen zu bringen, nämlich zu einer Persönlichkeit, die mir sogar in meinem Podcast mehrfach schon genannt wurde als die Person, die jemand gerne mal kennengelernt hätte. Aber ich glaube, in meinem Bekanntenkreis jeder Zweite, zumindest die Jüngeren. Also wenn ich überlege, so die unter 40-Jährigen, wenn ich die frage, wen hättest du gerne mal kennengelernt, wer hätte dir unheimlich imponiert? Und da sagt jeder Zweite, ja, Steve Jobs. Das ist so der Klassiker. Womit wir dann auch bei dem Bogen sind, denn mir wurdest du letztes Jahr im Vorfeld der Vertrieb-Business-Konferenz in Köln von unserem Kollegen und Freund Leif Mergener vorgestellt, als die Legende Stefan Heinrich, der kommt zu uns als Speaker, Wahnsinn. Und ich war gerade das zweite Jahr, wo ich mich so in dieser Bubble bei LinkedIn befunden habe und dachte, ja, klingt super spannend, aber wer ist Stefan Heinrich? Kennst Stefan Heinrich nicht? Sag ich, ja gut, ich bin nicht aus dem Vertrieb. Mensch, der hat unter Steve Jobs und auch unter Bill Gates gearbeitet. Der war Vertriebsleiter in Deutschland von Microsoft und von Next war das, ne? Von
ja, stimmt nicht ganz. Also ich war Marketingleiter bei Next Deutschland. Mhm. Und habe in einer späteren Rolle, ein, zwei Jahre später, als ein Produktmarketing-Verantwortlicher, Product Manager für einen bestimmten Bereich bei Computer 2000 die Markteinführung der Microsoft Maus in Verbindung mit Windows 3.0 gemanagt. Und in dieser Funktion habe ich dann auch in meinem schönen alten Baby-Daimler, Mercedes 190, Bill Gates vom Flughafen München-Riem abgeholt und ihn zum Veranstaltungsort gefahren. Der kam da ganz alleine mit so einem kleinen Köfferchen und war damals halt auch nur irgendein Dude, wie es heute auch genügend Dudes gibt, die irgendwas Cooles gegründet haben und war damals noch bei weitem nicht die Lichtgestalt, die er heute ist. Und bezüglich Steve Jobs kann ich nur sagen, dass zu der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war er noch nicht diese Lichtgestalt, die man ihm später so angedichtet hat, sondern eigentlich eher noch ein ziemlich verquerer, ja fast schon Soziopath, der nicht wusste, dass Emotionen eine Rolle spielen. Also er hat zu dem Zeitpunkt noch sehr weit nur mit Fakten gearbeitet und hat gedacht, alles andere wäre irrelevant. Hat dann erst später durch den starken Einfluss von Pixar, viele wissen, dass er ja Pixar auch mit gefundet hatte und sich da stark beeinflusst wurde von Drehbüchern und die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, was dann letztlich auch zu seinen legendären Präsentationen geführt hat und die Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit als Geschichtenerzähler dargestellt hat und eben nicht mehr als jemand, der auf Fakten rumtrommelt. Also ich habe ihn noch zu einer Zeit kennengelernt, wo er nicht unbedingt der sympathischste und also weit entfernt war von der Lichtgestalt.
Mhm. Ja, ich hatte die Biografie wahrscheinlich auch nicht mal autorisiert und ich glaube, der Film, der davon abstammte mit Ashton Kutcher, hatte ich gesehen. Man weiß natürlich nie, wie es stimmt, aber ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass in weiten Teilen beider Werke er nicht unbedingt positiv dargestellt wurde als jemand, der jetzt ja, Einfühlungsvermögen hatte und Taktgefühl. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Mhm. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten, ist auch so dein Ursprung ja im Programmieren. Du kommst ja auch quasi aus der Programmierung und bist dann über welchen Weg in den Vertrieb gekommen?
Genau, ich habe also schon mit 14 angefangen zu programmieren, habe dann auch versucht, mir Geld zu verdienen, indem ich die Programme, meistens Spiele, dann auch in den Kleinanzeigen der Chip angeboten habe zum Verkauf, damals noch auf Musikkassette. Das war damals das Medium, mit dem man Programme von A nach B verschicken konnte. Mhm. Und mein Traum war immer, Programmierer zu werden. Das wurde ich dann auch. Und ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass der Alltag eines Programmierers, heute würde man Coder sagen, halt doch ziemlich einsam und langweilig ist. Und deswegen habe ich irgendwann mal gefragt, was kann man hier noch machen? Und hat mein Chef gesagt, ja, Vertrieb, musst du aber einen Anzug kaufen. Und hier ist der Schlüssel vom Poolcar und los geht's. Und da bin ich dann einfach so reingeschlittert, ja, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, die in der Technologie im Vertrieb sind, das nicht wirklich von der Pike auf gelernt haben, sondern einfach jemand, der einigermaßen geradeaus sprechen kann, wird dann eben relativ schnell als Verkäufer verhaftet und plötzlich ist man Verkäufer und denkt, man könnte jetzt verkaufen und wird dann wahrscheinlich lernen, dass es gar nicht so einfach ist und dass es wirklich eine eigene Disziplin ist, die viel mit Psychologie zu tun hat und relativ wenig mit Technologie.
Mhm. Ja, das ist, was ich ja auch jetzt in den letzten 3 Jahren, wo ich sehr intensiv mit den Themen beschäftige, weil es auch mittlerweile immer eine Bubble geworden ist, immer wieder feststelle, wenn man in so einer Szene drin ist und gerade ich als Frischling, der vorher nicht viel damit zu tun hatte, außer jetzt in meinem Alltag, ich bin ja auch seit über 20 Jahren selbstständig, aber so bewusst mit Methodik und Hintergründen, auch psychologischen Fakten dazu, dann dachte ich immer, ja gut, ist ja normal, wie jetzt so in meiner Blase alle sich verhalten als Verkäufer, welche müde sich machen, bis man dann zum ersten Mal mit dem Kunden zu tun hat, wo man den Vertrieb erlebt, der, ich sag mal, hemdsärmlich, wie man das aus einer Posse vielleicht kennt, immer noch arbeitet und dann feststellt, dass das bei vielen, vielen Unternehmen immer noch so ist in Deutschland. Daher auch ganz spannend, dass bei dir die Verbindung Technologie und Vertrieb trotzdem noch da ist, denn dein Thema und den Vortrag habe ich mir dieses Jahr bei der VBL angehört, den fand ich sehr spannend. Dein Thema ist ja KI im Vertrieb. Da hast du viele spannende Sachen erzählt. Ich glaube, eine Sache, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, hattest du irgendwie was gesagt darüber, wie viele Menschen sich überhaupt mit KI beschäftigen, wie erschreckend wenig es sind und wie wenige von den wenigen, die sich überhaupt damit beschäftigen, nur annähernd verstehen, wie die Entwicklung vonstatten geht. Ich meine, du hattest gesagt, vor Jahren dachte man noch, die ist linear, dabei ist sie extrem exponentiell.
Ja.
Hatte ich das richtig in Erinnerung?
Wir haben ja, also KI ist ja ein ziemlich weiter Begriff. Ja, jeder, der sich ins Auto setzt und seinen Navi anschmeißt, hat es ja mit KI zu tun. Also in der weiteren Definition von künstlicher Intelligenz ist ja ein Navigationssystem auch schon KI. Die meisten Wettervorhersagen, die jetzt regional erzeugt werden, basieren ja auch auf künstlicher Intelligenz, die einfach auch durch maschinelles Lernen rausgefunden hat, anhand welcher Parameter man das Wetter des nächsten, übernächsten und folgenden Tages mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit errechnen kann. Was ja jetzt einiges zum Vibrieren gebracht hat, ist ja die Einführung von textbasierten Language-Systemen. Also allen voran ChatGPT war ja der Vorreiter und ist die Anwendung der modernen Welt, die es am schnellsten geschafft hat, eine relevante Anzahl von Nutzern zu erreichen. Ja, also man spricht ja immer wieder davon, wie lange dauert es, bis die erste Million Nutzer eine Sache nutzen. Ja, beim Fernsehen waren das viele Jahre, ebenso beim Flugzeug, beim Radio. Selbst bei Facebook wird es noch in Jahren gemessen. Und bei ChatGPT kann man es eben in Tagen messen. Und das zeigt schon, wie schnell es sich verbreitet hat, einerseits, aber andererseits auch, wie wenig es wirklich genutzt wird. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben im Zusammenhang mit ChatGPT eher so eine Suchmaschinenerfahrung. Also die sagen, ich stelle da so eine Frage rein, ich will irgendwas wissen und amüsiere mich dann, wenn das Ding mir eine fancy Antwort gibt, die vielleicht sogar halluziniert, also nicht der Wahrheit entspricht und dann legen sie das Lächeln schulterzuckend wieder zur Seite und sagen, naja. Und das fußt eben darauf, dass man nicht verstanden hat, was künstliche Intelligenz bzw. Language Models können, wenn man ihnen ein vernünftiges Kommando gibt. Ich war mit Philipp Semmelroth bei einer Veranstaltung, die er ins Leben gerufen hat, im Bändlerblock, also bei der Bundeswehr. Da war ein ehemaliger Kamerad von ihm, der inzwischen als Oberst Karriere gemacht hat bei der Bundeswehr. Und den hat er eingeladen, mal so einer Gruppe von 25 Unternehmern aus seiner Perspektive zu sagen, was ist Führung? Und wie funktioniert das bei der Bundeswehr? Und worauf achten wir da? Und was sind vielleicht die Downsides und was sind die Upsides? Und da ist mir klar geworden, dass das, was dieser Mensch beschrieben hat, über Klarheit von Befehlen, über Eindeutigkeit, über Eingrenzung von Befehlen, dass das im Prinzip genau die Anleitung ist, die wir brauchen, um mit ChatGPT zu arbeiten. Also wir haben hier quasi ein Führungsproblem. Wenn wir mit Kollegen zusammenarbeiten, die seit 20 Jahren einen bestimmten Job machen, dann reicht es vielleicht, so zwei Wörter über den Zaun zu werfen und zu sagen, mach doch mal Folgendes. Das reicht aber bei KI nicht. Und wenn wir das nicht akzeptieren und nicht lernen wollen, dass man eben auf eine bestimmte Art und Weise Befehle abgibt, prompten, wie es ja so schön heißt, dann wird man den Tiefgang von KI wahrscheinlich nie verstehen. Und deswegen kann ich nur jedem dringend empfehlen, sich da auf die Reise zu machen und anfangen zu lernen, wie das funktioniert, weil man sich sonst relativ schnell abhängt von der Produktivität, die jemand anders erreichen kann, wenn er künstliche Intelligenz mitnutzt.
Ich glaube, es könnte, also ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich eher Wunschdenken, aber es könnte vielleicht sogar der richtige Einsatz und die richtige Nutzung von ChatGPT beispielsweise auch dazu führen, dass Menschen in der Kommunikation ein bisschen bewusster werden. Also mir fällt es schon auf, ich habe natürlich am Anfang auch rumgespielt, mittlerweile nutze ich ChatGPT jeden Tag. Weniger, um neue Inhalte zu kreieren, sondern Klassiker bei mir ist zum Beispiel, wenn ich Solo-Podcast-Folgen habe zu irgendeinem Thema, wo ich mir denke, da könnte ich jetzt auch einen LinkedIn-Artikel machen oder jetzt demnächst kommt ein Blog bei mir auf der Webseite auch, dann habe ich festgestellt, der Inhalt ist ja von mir und den einfach nur zu strukturieren und ein bisschen bessere Form zu bringen, das kann ChatGPT schon sehr gut, aber es braucht trotzdem sehr präzise Anweisungen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich finde es mir wieder spannend, und selbst wenn ich mir einen vorgefertigten Prompt, diese Custom GPTs baue und das hat dreimal funktioniert, beim vierten Mal funktioniert vielleicht irgendwas nicht mehr. Und das sorgt dafür, dass ich nochmal meine Kommunikation überdenke, okay, habe ich da vielleicht doch irgendwas missverständlich gesagt? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich jetzt immer mehr darauf achte, okay, wenn ich jetzt prompte, muss ich präziser und genauer sein. Aber ich stelle auch fest, dass ich jetzt doch immer wieder mal auch meine eigene Kommunikation überdenke und sage, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unklar, was ich gesagt habe. Also es ist wahrscheinlich Wunschdenken, dass andere Menschen auch machen, aber das ist mir so aufgefallen, dass man da einfach in seiner Äußerung, seiner Kommunikation ein bisschen bewusster wird.
Und wir dürfen nicht vergessen, also ich vergleiche ChatGPT mit einem Taschenrechner. Also die Einführung des Taschenrechners hat natürlich enorme Vorteile gegenüber sowas wie einem Rechenschieber oder irgendeiner Multiplikationstabelle, weil man eben direkt die Rechenaufgabe in diese Maschine eintippt und eine gültige Antwort kriegt. Das ist ein Riesenvorteil. ChatGPT ist ein wunderbares Werkzeug, wenn ich eine Frage habe, wenn ich was diskutieren will, wenn ich was entwickeln will. Wenn es aber um Prozesse geht, also Dinge, die immer wieder stattfinden, dann lohnt es sich natürlich auch über Automatisierung nachzudenken, weil der große Durchbruch des Computers war ja nicht, weil er genauer rechnen konnte als ein Taschenrechner, sondern weil er vordefinierte Rechenaufgaben annimmt. Also gehen wir sowas wie heute Excel, damals hieß es VisiCalc, wo man quasi Rechenabfolgen, also Rechenwege vorgeben konnte, und dann nicht jedes Mal wieder in einen Taschenrechner eintippen musste. Und noch ein Schritt weiter ist natürlich dann sowas wie ein ERP-System, wie SAP oder ein CRM-System, wo auch bestimmte Abläufe, bestimmte Prozesse vordefiniert sind, weil sie immer wieder gleich ablaufen sollen. Und ich denke, darin liegt der große Produktivitätsschub für Unternehmen, dass sie die künstliche Intelligenz und die Automatisierung verbinden. Also ein Beispiel dafür ist, ich habe erkannt, dass KI die Arbeit, die Erstellung von Content revolutionieren wird und habe deswegen meine Agentur, die bis Mitte letzten Jahres noch existiert hat, zuzumachen. Weil ich gesehen habe, das hat keine Zukunft. Und danach musste ich natürlich jetzt viele Inhalte, die ich auch produziere für meinen Blog und für meine Webseite und so weiter, wieder höchstpersönlich und selber produzieren. Und da habe ich festgestellt, dass es Sinn machen könnte, bei sowas ChatGPT methodisch mit einzubinden, also eine Systematik zu entwickeln, was man promptet und wie man dann die Ergebnisse wieder miteinander verbindet. Weil ich schaffe es wahrscheinlich nicht, mit einem Prompt einen 20.000 oder 30.000 Zeichen langen Artikel zu schreiben. Das kann das System nicht.
Definitiv.
Ja. Also brauche ich irgendeine Systematik, wie ich die Texte nachher zusammensetze. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich das sozusagen als Methode vorgeben kann, dann muss es ja auch irgendwie programmierbar sein. Und daraus entstanden ist jetzt ein Stück Software unter dem Firmennamen Content Butler. Und da findet man jetzt eine Systematik, wo man quasi, dir als Content-Experten wird es bekannt sein, quasi einen Redaktionsplan hat, wo man sagt, diese Woche schreibe ich einen Artikel über, sagen wir mal, Kundenakquise und nächste Woche schreibe ich einen über Terminierung, wie man besser Termine mit Kunden vereinbart und übernächste Woche geht es dann vielleicht um einen ganz bestimmten Aspekt der Preisverhandlung, nämlich was mache ich, wenn der Kunde sagt, kann man am Preis noch was machen? Und ich weiß ja schon, was ich schreiben will und wenn ich jetzt so ein Redaktionssystem nutze, dann ist es für mich eine riesen Zeitersparnis. Wenn man das aber jetzt mal für Unternehmen denkt, also wir haben beide ja Kunden, die jetzt vielleicht eher aus dem Mittelstand sind, da sitzen ja keine Autoren rum, die Zeit haben, sich irgendwas auszudenken und irgendwas aufzuschreiben. Wie machen die das denn heute? Die müssen ja eigentlich sich eine Agentur nehmen und Texter beauftragen, der dann die Ideen, die einer hat, in einen Text umwandelt. Und das würde sicherlich, naja, ich sag mal so ein Content-Paket bestehen aus Blogbeitrag plus Social-Media-Coverage, vielleicht noch ein Sprechtext für einen Podcast oder irgendwie sowas. Da sind schnell mal 2000 Euro weg pro Beitrag.
Mindestens, ja.
Wenn man sowas jetzt für 100 Euro kriegen könnte, weil es einfach automatisiert ist, dann werden natürlich einige wach und sagen, wie, Moment, ich zahle nur ein Zwanzigstel und muss keine Zeit investieren. Und da sehe ich eben den Riesenhebel für die Verbindung von KI und Automatisierung.
Hm. Ja, spannend, weil ich habe gerade, es ist wirklich echt so gewesen, vor einer halben Stunde, glaube ich, mit dem Steffen Wetzel, den kennst du ja auch, der war ja auch beide mal dabei bei der VBL, gerade hin und her Sprachnachrichten geschickt zum Thema. Er meinte auch, wie hat einer von euch eine Erfahrung, wie ich jetzt ein paar Prompts von ChatGPT aufeinander aufbauen, nutzen kann, um ein Content-Piece, was ich habe, was ich sowieso schon habe, in verschiedene Formate umzuwandeln. Und in dem Gespräch entwickelte sich auch das Thema Inhalt. Wo kommt der Inhalt her? Und das ist ja völlig klar, ich kann natürlich nicht generisch von ChatGPT irgendwas erzeugen lassen nach dem Motto, ich möchte jetzt was über Videokommunikation wissen, warum die toll ist, schreib mal einen Artikel, da kommt nur Murks raus, weil das hat mit mir nichts zu tun, das ist nicht meine Information, nicht meine Erfahrung und auch nicht meine Intention. Und ich glaube, da ist auch wahnsinnig viel Missverständnis bei vielen, ich würde noch gar nicht mal Anwendern, sondern Menschen, die sich da einfach mit ausprobieren und Hoffnungen reinsetzen, dass das funktionieren würde.
Ja, also man kann durch Prompts natürlich viel erreichen. Eine weitere Technologie, die gerade auch bei ChatGPT, also bei der Firma OpenAI, Anwendung findet und über die sogenannte API, also die Programmierschnittstelle, wo Systeme, Programme miteinander reden können, möglich ist. Und das ist das sogenannte Feintuning. Das ist eine Technologie, die wahrscheinlich demnächst auch irgendwann für das normale ChatGPT angeboten werden wird. Man muss es sich so vorstellen, dass man der bestehenden KI zusätzliche Informationen liefert in Form von einer Liste von Fragen und Antworten. Mhm. Also das heißt, ich kann dadurch die inhaltlich und stilistisch feintunen. Also ich könnte sozusagen als Frage definieren, was ist die Hauptstadt von Paris, und könnte dann als Antwort sagen, die Hauptstadt heißt, nee Quatsch, was ist die Hauptstadt in Frankreich? Und dann käme raus, das ist Paris. Und wenn ich aber da jetzt den Stil anders haben will, dann könnte ich sagen, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Antwort, es ist das wunderschöne Paris, das an der Seine liegt und dieses und jenes als besondere Faktoren hat. Mhm. Ich könnte aber auch besondere Inhalte hineinfügen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein ChatGPT brauche, das Support macht für einen Staubsauger, dann muss ich natürlich die spezifischen Informationen zu diesem einen Staubsaugermodell da irgendwie reinbringen. Und das könnte ich tun, indem ich 100 Fragen und 100 Antworten notiere und dann in diese KI zusätzlich hinein befördere, sodass in diesem Fall dann ChatGPT in diesem Feintuning-Modell plötzlich genauso präzise arbeitet wie ein typischer Servicetechniker. Woher kommen die Fragen und die Antworten? Naja, nichts einfacher als das. Man muss ja nur gucken, welche Fragen stellen die Kunden und welche Antworten haben die Spezialisten gegeben. Wenn man das sammelt, könnte man damit die KI trainieren und dann die armen Leute, die heute diese dummen Fragen beantworten müssen, entlasten und ihnen einen besseren Job geben. Also das heißt, da kommt eine Technologie, wo wir genau dieses Abstimmen auf das, was wir eigentlich brauchen, nutzen können. Nochmal, wer heute schon die API von OpenAI nutzt, kann das sofort ausprobieren. Da gibt es so einen Playground, in dem man das testen kann. Und für alle anderen, ich denke, dass es irgendwann auch in die Standardoberfläche angeboten werden wird.
Mhm. Also es gibt schon, ich weiß, weil genau den Use Case hat gerade mein bester Freund bei sich in der Firma. Die haben nämlich auch das Thema im Support. Die haben nur einen Mitarbeiter und es ist einfach zu viel, was anfällt. Die haben jetzt gerade einen Chatbot eingekauft. Wahrscheinlich auch mit einer ChatGPT-Verknüpfung, wo sie halt eine Excel-Tabelle reinpflegen mit Fragen und Antworten. Er sagt, das ist Wahnsinn. Also es ist alles. Es ist, wie groß ist die Firma? Seit wann gibt es die Firma? Bis hin zu technischen Fragen. Das ist exakt das, was du sagst. Aber wie gesagt, das ist ja nicht ChatGPT selber. Was ich jetzt festgestellt habe, wahrscheinlich gibt es das auch schon seit ein paar Monaten, zumindest in der bezahlten Version, wenn man sich selber so ein GPT selber zusammenbaut, kann man bei der Beschreibung oder bei dem Prompt, den man erstellt, unten drunter irgendwie auch noch Textdateien oder PDFs anhängen mit Informationen, die genutzt werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das auf den Stil auswirkt. Ich hatte jetzt nur ein Video dazu gesehen, dass es auf jeden Fall Informationen sind. Ich habe mal Basic-Informationen zu meinem Tun oder ich habe mal bei mir zum Thema Videokommunikation 4.0. Was bedeutet das? Auf die dann ChatGPT beim Bearbeiten meiner Anfrage in diesem GPT zurückgreift. Es ist mit Sicherheit nicht so detailliert wie das Feintuning, aber es ist wahrscheinlich so der erste Schritt in die Richtung.
Genau. Also vermutlich sind das sozusagen ist die einfache Art und Weise, wie man jetzt Nutzern, die jetzt nicht mit Programmierung vertraut sind, helfen kann, eben solche Effekte zu erzielen, indem man einfach ein Dokument anhängt und sagt, das ist jetzt ein Konzept, das ich geschrieben habe oder das ich im Buch, das ich geschrieben habe. Und dadurch helfe ich der KI schon mal, den Stil und vor allem die Inhalte zu verstehen, die ich gerne ansprechen würde. Ja, genau.
Mhm. Du hattest schon in deinem Vortrag darüber gesprochen, ein bisschen, aber für alle, die jetzt den Vortrag natürlich nicht kennen, was glaubst du, was sind so die nächsten Steps für KI im Vertrieb? Also ich meine, das betrifft uns ja letzten Endes alles, auch jetzt, sagen wir, Zuhörer, die sagen, ja super, ich habe jetzt im Vertrieb nicht viel zu tun, ich komme aus dem HR-Bereich, wo wir Video einsetzen oder wo auch immer. Aber letzten Endes wird es ja jeden von uns treffen, weil wir alle sind ja nicht unbedingt Verkäufer, aber Kunden. Was glaubst du oder wovon weißt du, was so die nächsten großen Dinger sind? Zum einen, um den Vertrieb zu erleichtern, das ist in Deutschland ja ganz, ganz interessant. Zum anderen aber auch, um das Kundenerlebnis vielleicht sogar zu verbessern.
Mhm. Also wenn wir Vertrieb mal ein bisschen weiter fassen in Richtung Kundenkommunikation, also auch den Service und diese Dinge mit reinnehmen, dann würde ich sagen, dass wir uns darauf einstellen dürfen, dass so diese klassische Kontaktstelle zwischen einem Menschen, der eine Frage hat, der telefonieren will, der eine Videotelefonie machen will und einem Unternehmen, das diesen Kunden optimal bedienen will, da sind wir auch heute nochmal angewiesen auf Chatbots. Wenn wir das automatisieren wollen. Mehr gibt's ja noch nicht. Also so eine rein sprachliche Kommunikation wird der nächste Schritt sein, dass wir wirklich entweder telefonisch oder auch über Videotelefonie da jemand gegenüber sitzen haben, der wirkt vielleicht wie ein Mensch. Man wird vielleicht noch sehen, ist gar kein richtiger Mensch, aber er wirkt erstmal wie ein Mensch. Und der versteht, was ich sage, der fragt nach, wenn er was nicht versteht und der hilft mir mit genau dem, was ich will. Ohne dieses drücken Sie 1 für A und drücken Sie 2 für B, was uns allen wahnsinnig auf die Nerven geht. Oder dieses, Sie sind, keine Ahnung, Nummer 4 in der Warteliste. Weil sowas lässt sich natürlich beliebig skalieren und dadurch werden sowas wie Warteschleifen oder ich kann Ihnen jetzt leider nicht helfen, rufen Sie mir eine andere Nummer an, das wird alles verschwinden. Und das ist natürlich für Kunden erstmal ein Riesenvorteil, weil ich auf die Art und Weise jetzt tatsächlich an die richtigen Leute sofort rankomme und die richtigen Informationen sofort kriege und nicht irgendjemand mir sagt, dass er auch nichts weiß. Also das wird sich drastisch verändern.
Für den Verkauf ganz kurz, selbst. Ich habe sowas auch schon gerade vielleicht als Hinweis. Ich habe das schon erlebt. Wir waren nämlich beim B2B-Influencer-Forum im April diesen Jahres in München im Watson Tower von IBM und dort, ich weiß nicht, ob die komplette Entwicklung da von Watson X ist, aber dort wurde uns genau das vorgeführt. Also es war noch, sag ich mal, sah aus wie eine Figur aus einem Computerspiel und die Reaktion war jetzt auch nicht so schnell wie mit einem Menschen, aber du konntest mit dem Avatar konntest du sprechen und sagen, hier, Thema XY, was kannst du mir dazu sagen? Also es war nicht textbasiert, sondern wirklich auf Sprachbasis eine Kommunikation möglich. Und das war jetzt nur das Demo-Modell. Die sagten, die Entwicklung ist schon viel, viel weiter. Deshalb glaubt gar nicht mal, dass es noch so lange dauert, bis sowas kommt.
Nee, also es gibt ja zum Teil auch schon Modelle, auf Englisch zumindest, die schon funktionieren. Also es gibt eine Firma, die heißt Air.ai, also AIR.ai. Kann man sich anschauen, wenn man da auf die Startseite kommt, ist auch ein Sample, wo jemand einem Tesla-Interessenten eine Probefahrt verkauft. Und auf der anderen Seite sitzt halt eine Maschine, die eine KI. Wenn man weiß, dass es eine KI ist, merkt man, okay, an manchen Stellen sind die Denkpausen ein bisschen zu lang. Aber unterm Strich gelingt es den Menschen, der sich irgendwann mal für einen Tesla interessiert hat, tatsächlich zu einem konkreten Termin für eine Probefahrt zu kriegen. Und zwar so, dass dieser Mensch sich bedankt und sagt, hey, war ein cooles Gespräch, freue mich auf die Probefahrt. Also das heißt, der menschliche Anrufer hat nicht gemerkt, dass er da mit einer Technik sich unterhält. Was ja für solche Arten von Interaktionen, also ich rufe irgendwo an und will einen Termin, auch völlig in Ordnung ist. Also egal, ob ich jetzt für einen Zahnarzttermin oder für einen, weiß ich nicht, Auto-Probefahrttermin, da muss ich ja jetzt nicht unbedingt mit dem späteren Verkäufer reden, mit dem ich dann auch ein persönliches Verhältnis aufbauen will und mit dem ich sozusagen eine Vertrauensebene etabliere. Da reicht es mir ja, wenn es irgendjemand ist, der seinen Job gut macht. Also ich denke, dass solche Billigjobs im Vertrieb verschwinden werden. Also dieses ganze Dinge nachfragen, wie fanden Sie unseren Service oder wollte ich mal wieder bei Ihnen melden und Ihnen jetzt vielleicht zusätzlich zur Kreditkarte noch eine Versicherung verkaufen. Diese Art von Jobs, die werden relativ schnell an den Automaten gehen.
Also quasi Vertriebsverwaltung in Anführungsstrichen, also einfach nur völlig unpersönliche Dinge. Glaubst du auch, dass es bei Kaltakquise funktioniert? Weil das war jetzt mein erster Gedanke.
Also ich persönlich glaube, dass das Kaltakquise im Sinne von, ich rufe jemanden überraschend an, sowieso nicht mehr funktioniert. Aus zwei Gründen. Erstens, die Terminkalender sind voll. Also heute habe ich einen vollen Terminkalender. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn heute mich jemand anruft, den ich nicht kenne, dass ich da dran gehe, die ist null. Einfach null. Den lasse ich auf Band sprechen und dann überlege ich mir, ob das für mich relevant ist. In der Generation meiner Kinder, die sind jetzt Anfang 30, ist es völlig unüblich, jemand einfach so anzurufen. Noch nicht mal ein Freund. Da schreibt man vorher und vereinbart das Gespräch. Ne, sagt, lass uns heute Abend mal telefonieren oder hast du jetzt Bock zu telefonieren? Und dann sagt er ja und dann erst wird zum Telefon gegriffen. Obwohl es ja auf dem gleichen Gerät stattfindet. Also das heißt, dass sich einfach die Kommunikationsgewohnheiten dahingehend geändert haben. Und diese beiden Faktoren, dass Menschen der nachrutschenden Generation nicht mehr angerufen werden wollen, überraschend erstens. Und zweitens, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen freien Terminslot erwische bei einem für mich wichtigen Menschen, immer weiter sinkt, weil die Leute einfach was anderes zu tun haben. Beides wird dazu führen, dass die klassische, unvorbereitete Kaltakquise einfach verschwinden wird. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht mehr telefonieren soll. Im Gegenteil. Ich mache jeden Tag viele Termine mit Leuten, wo wir Erstgespräche führen, aber die sind halt vorher vereinbart. Also das heißt, dafür gibt es ja Tools, wie zum Beispiel Calendly oder in HubSpot ist es sogar integriert, dass ich als Kunde mir einen Termin raussuche, zu dem ich entscheide, dass ich mit dem Verkäufer sprechen möchte. Und das ist ja eine völlig andere Verhaltensweise, als zu akzeptieren, dass jemand mich anruft, einfach so.
Finde ich auch viel besser, ehrlich gesagt. Ich fand es lustig, letztens bei LinkedIn gab es eine Diskussion darüber, haben sich einige darüber beschwert, bis hin zu echauffiert, dass das eine Art Respektlosigkeit wäre, so wenn man in den ersten paar Kommunikationsschritten ist und man hat so ein bisschen signalisiert, grundsätzliches Interesse, lass uns mal sprechen, weswegen auch immer, dass dann nur noch ein Link kommt, such den Termin aus. So nach dem Motto, da hat die Kontaktperson, der Verkäufer, Verkäuferin noch nicht mal irgendwie mehr Bock, mit mir jetzt einen Termin zu vereinbaren. Und ich denke mir immer, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also vielleicht hänge ich ja generationsmäßig, mit 46, genau dazwischen. Ich bin auch sehr technikaffin. Ich liebe es, wenn mir einer einen Kalenderlink schickt, weil dann kann ich einfach, ich muss so viele Dinge manchmal abstimmen, dann kann ich das viel, viel besser regeln, als wenn ich jetzt ad hoc, sag mal, beim Arzt zum Beispiel, Zahnarzt, ja, dann kommen sie Nachfolgetermin nächste Woche Freitag um drei. Boah, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss erstmal drei Kalender durchgucken, meiner Frau sprechen. Also, ne, ich finde das viel, viel besser, kann ich gar nicht nachvollziehen. Du hast hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist so the next big thing bei KI im Vertrieb? Bevor ich dich jetzt noch eine andere Frage frage.
Also die nächsten Schritte werden tatsächlich sein, dass die einfachen Jobs im Kundenkontakt die KI machen wird, wahrscheinlich besser als wir, dass die Content-Erstellung weitestgehend die KI uns unterstützen wird. Ja, viele sagen, wow, dann kriegen wir ja noch mehr Content. Wir haben jetzt schon mehr Content, als ein einzelner Mensch jemals aufnehmen kann. Und deswegen wird sich halt der bessere Content durchsetzen. Ne? Also auf YouTube werden jede Sekunde, weiß ich nicht, wie viele Stunden Video hochgeladen. Kein Mensch kann sich das alles anschauen. Und trotzdem ist natürlich YouTube eine wichtige Referenz, um relevante Videoinformationen sich zu suchen. Also es geht ja nicht darum, dass jeder irgendwie alles lesen muss, sondern es geht darum, dass die Unternehmen ihre Zielgruppe über den richtigen Content erreichen. Und soweit ich das beurteilen kann, die meisten Unternehmen, die ich kenne, machen heute keinen guten oder gar keinen Content, der für ihre Zielgruppe relevant ist. Weder definitiv über Video noch sonst irgendwie. Und natürlich wird es auch videobasiert KI-Content geben. Also wir haben ja heute schon gesehen, die Studie von Sora ist auch ein Unternehmen von OpenAI, wo man quasi durch Prompts Videoschnipsel erstellen kann. Da gibt es ja auch viele Beispiele, die das heute schon können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da auch irgendwann mit Character Reference arbeiten kann. Also wenn ich jetzt ein cooles Intro-Video haben will für irgendwas, dass dann meine Person, mein Gesicht irgendwie aufgenommen wird von der KI und ich sagen kann, und jetzt möchte ich gerne in diesem Intro-Video auf einer Harley fahren ein Stück weit und vielleicht mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen und außerdem noch surfend kurze Schnitte sehen, ja, so im Musiktakt, und das sozusagen als Einführungsvideo mit vorgeschnitten wird. Also das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, was das kosten würde, wenn ich diese Szenen in einer realen Welt filmen wollen würde, ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen, mein Sohn hat eine Videoproduktionsgesellschaft in Hamburg und arbeitet da den großen Agenturen zu, wenn es um Werbevideos geht. Das ist kaum zu bezahlen. Und so hat man das eben dann wahrscheinlich mit einer okay Qualität auch als mittelständisches Unternehmen. Und ich denke, da müssen wir uns auch darauf einstellen, dass solche Content-Formate einfach dazu führen, dass mittelständische Unternehmen sich und ihre Produkte besser darstellen können im Verkaufsprozess.
Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hattest eben noch ein Wort erwähnt, weswegen ich eben gefragt hatte, auf das ich zu sprechen haben wollte, nämlich Kommunikationsgewohnheiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in vielen mittelständischen Unternehmen noch nicht wahrgenommen wird oder nicht als so wichtig erachtet wird. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit schon einem stattfindenden Generationswechsel und auch da natürlich mit einer, in manchen Bereichen auch Gewohnheitswechsel zu tun. Man war halt jetzt die letzten 20, 30 Jahre gewohnt, gewisse Schemata und Prozesse halt immer wieder neu aufzukochen, und es war nicht die Notwendigkeit da, und deshalb hat, sag ich mal, Content in der großen Menge keine Rolle gespielt. Aber ja, seit Generation Z, wie man ja so schön sagt, hat man Menschen zu tun, die überwiegend sich über Content informieren. Da habe ich eine schöne Studie, blöderweise weiß ich nicht mehr woher, ich habe die von Statista, aber ich weiß nicht mehr, wer die ursprünglich durchgeführt hat. Da ging es um die Nutzung von YouTube, und da waren es über 70% der Vertreter dieser Generation, die sagen, ich konsumiere erstmal oder ich frage im Prinzip erstmal YouTube, guck da erstmal nach, bevor ich ein Produkt kaufe, bevor ich eine Kaufentscheidung treffe, ist meine Referenz erstmal, was gibt's dazu bei YouTube an Tests, was gibt's da an Beispielvideos. Und deshalb ist Video wahnsinnig wichtig. Und ein anderer Punkt, das erlebe ich auch immer wieder, das hast du gerade auch sehr schön mit ganz okayer Qualität beschrieben, darum geht's nämlich. High-End-Hochglanzproduktion, das wird man in Imagefilmen oder wenn es wirklich um Produktwerbung geht, weiterhin noch brauchen. Aber die Menge des täglichen Contents, um halt einfach viel, viel agiler auch über Neuerungen informieren zu können oder auch zu reagieren. Also ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Neukunden im Gespräch bin und ihnen erkläre, was wir machen, und sage, okay, ihr könnt zum Beispiel jetzt von eurem Produkt schnell für einen Kunden, der eine Frage dazu hat, kann eure Maschine auch das und das, könnt ihr schnell ein Video machen, wenn ihr ein Studio von uns habt. Es geht ratzfatz, in 10 Minuten ist es aufgezeichnet, dann kriegen die ganz große Augen, weil wenn man es ihnen nicht zeigt, wie es geht, haben die Vorstellung, okay, jetzt rufen wir an der Videoagentur an, die machen ein Skript, die kommen mit dem Team vorbei und in 4 Wochen haben wir das Video. Und dann ist natürlich klar, dass man sich nicht vorstellen kann, sowas zu nutzen. Aber da passiert gerade so wahnsinnig viel. Und in diesem Use Case, gerade im Vertrieb, ich würde sagen im Vertrieb, in 9 von 10 Fällen geht es nicht um Hochglanz, sondern um gute Qualität, für die man sich nicht schämen muss. aber die gern auch mal ein Video einen Fehler haben darf, was dann wieder das Video oder auch die Videokommunikation von KI-Content abhebt, weil es authentischer ist. Also ich warte ja noch darauf, dass die erste KI anfängt zu stottern und zu sagen. Oder ich habe jetzt gelesen, es gibt eine KI, die baut Rechtschreibfehler in der Content-Erstellung ein. Das ist nämlich der ganz große Vorteil.
Ließe sich ja automatisiert machen. Also man kann ja sagen, und nutze mindestens einen Rechtschreibfehler, den ein intelligenter Mensch machen würde, um den Text authentisch wirken zu lassen. Dann kriege ich den.
Ja, also ja. Ich denke
also auch Video. Gehen wir nochmal zur Videokommunikation. Ich habe gerade einen Kunden, den berate ich, rund um das Thema von dem klassischen Besuch. Wir müssen da hinfahren, wegzukommen. Ja, die haben internationalen Vertrieb, die arbeiten weltweit. Da geht es um eher physische Produkte, die als Zulieferindustrie für unterschiedliche Industrien arbeiten. Also für die Möbelindustrie, für viele andere Industrien. Und die liefern quasi den Rohstoff in einer bestimmten vordefinierten, vorbearbeiteten Form. Und ersparen dadurch dem Kunden unglaubliche Kosten, weil er eben bestimmte Maschinen nicht mehr nutzen muss und weil er den ganzen Verschnitt nicht mehr durch die Gegend fahren muss. Also das sind viele Vorteile. Mhm. Und natürlich können die, wenn sie heute tatsächlich auch vor Ort Termine setzen würden, schaffen die aufgrund der verstreuten Orte der Kundschaft maximal 2 Termine pro Tag in einer realistischen Woche. Auf jeden Fall deutlich weniger als 10, wahrscheinlich eher maximal 5. So, und wenn man das jetzt mal mit Online-Terminen vergleicht, wo die Möglichkeit besteht, in einer ähnlichen Qualität mit besserem Zugriff auf Videomaterial, ich kann mal eben schnell einen Einspieler machen, mit solchen Tools wie, vielleicht kennst du sie, eCam oder OBS, besteht ja die Möglichkeit, wie so ein kleines Fernsehstudio vorzubereiten für den Verkäufer, wo der jederzeit quasi im Bild etwas zeigen kann, Abläufe zeigen kann, Mechanismen zeigen kann, Zahlen, Daten, Fakten, Darstellungen, Statistiken, alles Mögliche einblenden kann und dadurch quasi mit einer ähnlichen Qualität wie bei einer Fernsehsendung Informationen transportieren kann, aber trotzdem noch im Dialog bleibt. Und da ist natürlich die Nutzung von Videomaterial oder von vorbereiteten kleinen Schnipseln, die ich dann quasi rausziehe, wie so wie ich vielleicht eine Karte oder ein Foto heute rausziehen würde, eine Folie heute rausziehen würde, ist natürlich wahnsinnig wirksam. Und jetzt stellen wir uns jemanden vor, der bei so einer Art von Verkaufen ausgebildet ist und der dann eben für einen Termin vielleicht auch nicht mehr eine Stunde braucht, weil halt viel von dem Social-Thema wegfällt, weil man anders konzentriert ist, anders fokussiert ist. Wird man es vielleicht auch schaffen, vielleicht in einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde ein gutes Gespräch zu führen. Und jetzt stellen wir uns vor, an einem typischen Arbeitstag schafft der vielleicht 15, vielleicht auch nur 10 Termine. Ja, dann ist der schon mal am ersten Tag weiter als seine Wettbewerber in der ganzen Woche. Da muss man jetzt nicht irgendwie was Besonderes studiert haben, um sofort zu erkennen, das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn ich 50 Termine schaffe pro Woche statt 5. Und vielleicht auch noch die besseren Leute kriege, die sowas machen, weil ich jetzt nicht jemand aufbürden muss, du musst hier die ganze Zeit durch die Gegend gurken und vielleicht sogar im Ausland durch die Gegend reisen, sondern du sitzt an deinem Arbeitsplatz und bist abends auch wieder zu Hause. Also das ist einfach ein Riesenhebel, der da entsteht. Bedeutet natürlich auch Ausbildung, ja, also jemand, der es gewohnt ist, im Auto zum Kunden zu fahren, mit dem Köfferchen da reinzugehen, der kann vielleicht nicht sofort in so einer Videoumgebung arbeiten. Das wird der vielleicht nicht hinkriegen, ad hoc. Aber mit dem richtigen Training und dem richtigen Setup und den richtigen Werkzeugen ist es natürlich möglich, als Verkäufer seine Wirkung zu verzehnfachen. Ist ja der Hammer.
Definitiv. Da rennst du bei mir offene Türen an, denn genau das ist ja, was wir machen. Wir bieten den Firmen die Prozesse, was man auch vor allen Dingen technisch machen kann, und bauen in die Studios. Und von daher kann ich noch ein paar Sachen draufsetzen. Also du sprichst mir wirklich zu 100% aus der Seele. Ich weiß, dass es viele Vertriebsteams erstmal nicht hören wollen. Also vielleicht die Vertriebsleiter, die in der Verantwortung sind, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Gerade auch Thema Auto, habe ich gehört, ist ja ein Riesenthema. Aber ich kann es dir mal... Für diejenigen, die das Glück haben, sich das Video unseres Podcasts anzuschauen, die können das jetzt mal live erleben. Ich kann das in unserem Studio genauso machen. Ich kann hier halt auch jederzeit andere Formate einbinden. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, zack, ganz schnell einfach eine Präsentation mit reinnehmen, zweite Kamera umschalten Oder ich kann halt hier auf eine Produktkamera gehen, das ist eine PTZ-Kamera, die ich sogar noch fernsteuern kann, dass ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt das Produkt mir ein bisschen genauer angucken, ich zoome rein, gucken wir uns die Schraube da an oder gucken wir einfach, wie das nächste Produkt, was daneben ist, aussieht und so weiter und so fort. Das hat einen riesen Vorteil, dass du natürlich im Verkaufsgespräch noch viel, viel individueller auf deinen Kunden eingehen kannst, als du es jetzt mit einem Videoclip hast. Wenn du jetzt einen Videoclip davon hättest, dann hättest du nur die eine Stelle, dann sagt der Kunde, aber hier vorne, das eine Schräubchen, wie habt ihr das denn das gelöst? Das macht die Konkurrenz nämlich ganz doof. Und dann kannst du sagen, ja, kann ich Ihnen zeigen, gucken wir mal rein. Und das ist natürlich eine Art von Wertschätzung. Da müsstest du ja eigentlich, wenn du im Vertrieb im Außendienst tätig bist, bei so einem kleinen Ding wie, was wir jetzt hier sehen, für die, die jetzt ins Video gucken, das ist ein Mikrofon, da kann ich 20 Stück von einem Auto mitschleppen, das machen die Außendienstler auch. Aber wenn es kein Mikrofon ist, sondern eine Maschine, die ein bisschen größer ist, die in meinem Showroom steht und ich habe zwei von den Kameras, die übrigens über so eine Fernbedienung kinderleicht zu bedienen sind, das ist also kein Hexenwerk, dann kann ich Dinge zeigen, die könnte ich im Außendienst niemals zeigen. Dann kann ich den Kunden exakt, auch mit dem Ansteckmikrofon, ich kann ja da hingehen in den Showroom und kann es ja dann auch live zeigen. Ich kann Dinge machen, wofür der Kunde eigentlich zu mir in die Firma kommen würde und das wahrscheinlich in den ersten Teilen der Anbahnungsphase, in den ersten Gesprächen noch niemals machen würde. Ich könnte also im ersten Gespräch den Kunden schon für mich viel besser gewinnen, wo er noch gar nicht so weit ist, dass er sich überlegt, ich setze mich mal ins Auto. Und das ist, was viele, und das erlebe ich immer wieder, natürlich noch überhaupt nicht kennen, weil ihnen nicht klar ist, woher sollen sie es auch wissen, dass sowas möglich ist. Und was natürlich im Gespräch, auch das erlebe ich erstmal ganz viel Zurückhaltung bis hin zur Aversion auch ausruft, nach dem Motto, ja, braucht man ja mich vielleicht nicht mehr, dann wird nachher das Vertriebsteam noch halbiert, weil dann können ja alle das hier aus der Firma machen, dann braucht man ja nicht mehr 20 Leute, die durch Deutschland fahren. Kann man so sehen. Ich glaube eher, in ein paar Jahren wird man sich freuen, dass das möglich ist, weil wir haben ja jetzt nicht gerade die Situation, dass wir jedes Jahr Millionen neue zusätzliche Arbeitnehmer kriegen, sondern es gehen ja immer mehr verloren. Also ne, Generation Babyboomer. Aber die wissen es halt nicht, die Unternehmen. Also das ist noch völliges Neuland. Oder hast du schon mal mit einem Unternehmen zu tun gehabt, was sagt, ach ja, das ist super, machen wir sofort, wollen wir gerne machen?
Ja, durchaus. Wie gesagt, ich habe Kunden, die genau sich mit solchen Projekten beschäftigen, die dann teilweise getriggert durch Corona oder durch andere Einschränkungen einfach plötzlich gesagt haben, okay, jetzt probieren wir das mal, weil diese Haltung, ein persönliches Gespräch ist auf jeden Fall wertvoller als ein Videotermin, die ist ja weit verbreitet. Ja, ich persönlich würde dem auch grundsätzlich zustimmen. Ja, ich glaube auch, dass die Menschen weiterhin sich treffen wollen. Wir gehen ja nicht zur VBL, weil wir nicht wissen, wie wir aussehen oder weil wir nicht wissen, wie Vertrieb funktioniert, sondern weil wir mit anderen Gleichgesinnten uns austauschen, unterhalten wollen, uns Vorträge anhören wollen, die man natürlich auch auf Video sehen könnte. Ja, keine Frage. Aber wir gehen da ja auch hin, um sozusagen miteinander uns zu treffen. Das hat aber natürlich eine hohe Wertigkeit, hat hohe Kosten. Ich kann nicht jeden Tag irgendwo hinfahren. Auf der anderen Seite wollen das die Menschen aber. So. Und das darf man aber, denke ich, nicht verwechseln mit, meine Kunden wollen immer besucht werden. Mhm. Ja, das halte ich nämlich für eine krasse Fehleinschätzung. Das wollen die gar nicht. Die wollen sicherlich ab und zu mal auch ein persönliches Gespräch führen, aber jetzt nur noch auf diese Art und Weise zu kommunizieren, das wollen vielleicht nur Leute, die in meinem Alter sind oder vielleicht sogar noch drüber, die aus irgendwelchen Gründen moderne Medien ablehnen. Hm. Aber die werden ja logischerweise immer weniger. Also ich denke, dass eine Vertriebsorganisation, die heute ohne Konzepte der Videokommunikation arbeitet, macht einen Riesenfehler, weil sie den Vorsprung, den andere dadurch sich holen werden, wahrscheinlich gar nicht mehr einholen können. Man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt machen wir nur noch Videokommunikation. Das muss man vorbereiten, man muss lernen, wie das geht, man muss sich da reingrooven im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Vertriebsorganisation ohne diese Methodik ganz oder zusätzlich zu persönlichen Terminen, dass sie ohne sowas erfolgreich sein kann. In, sagen wir mal, heute, 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren, halte ich für ausgeschlossen.
Das ist meine Einschätzung, wobei ich natürlich nicht annähernd den Background habe wie du, aber einfach aufgrund der Entwicklung und aufgrund des sich sehr stark verändernden Konsumverhaltens, der jüngeren Generation, bin ich 100% bei dir. Und ein Punkt finde ich, das ist vielen auch nicht bewusst, die Diskussion, wie gesagt, ich bin ja da naiv vor 3 Jahren rein und so, für mich war das alles ganz logisch und dann mit den ersten Vertriebsexperten gesprochen, ja, ich war jetzt wieder in einem mittelständischen Unternehmen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Markus Mills, kennst du ja mit Sicherheit auch aus Köln, der hat ja die These vor 1,5 Jahren, darüber haben wir uns kennengelernt, in den Raum geworfen, der Außendienst wird abgeschafft, weil er genau diese Diversifizierung des Außendienstes in Online-Termine und dann gezielt Offline-Termine vor Ort halt vorgeschlagen hat. Und er sagte, also meistens stößt er da erstmal auf Ablehnung mit den vielen genannten Vorurteilen.
Ja.
Aber ich würde.
Ja, das hat auch was mit Lebensentwurf zu tun, das dürfen wir nicht vergessen.
Natürlich.
Also jemand, der heute im Außendienst arbeitet, der weiß, ich bin einfach weg, ja, vielleicht sogar mal tagelang weg, wenn ich unterwegs übernachte. Ich will gar nicht irgendwo sitzen. Ja, also das sind ja zum großen Teil dann auch von ihren Charakteren her eher so diese lonesome Cowboy-Typen, ja, die, das ist ein Lebensentwurf. Ich will gar nicht in einem Büro sitzen, ich will unterwegs sein.
Mhm.
Und so einem Menschen, der sich auf so einen Lebensstil eingelassen hat, der wird natürlich jetzt nicht über Nacht sagen, juhu, ich muss nicht mehr Auto fahren, ja, sondern der wird sagen, Moment mal, meine Kunden wollen das oder es geht nur so. Und da werden wir einfach einen Change-Prozess haben, der dauert. Ja, auch deswegen, weil der Innendienst ist ja, was die, wenn man es mal als Rang betrachtet, auf jeden Fall unter dem Außendienst ist. Ne? Also in vielen Unternehmen ist der Aufstieg vom Innendienst in den Außendienst gegeben. Ja, wenn du im Innendienst dich bewährst, dann kriegst du irgendwann ein Auto und darfst auch mal zum Kunden. Und deswegen ist es natürlich auch in der Kultur verankert, dass der Außendienst so die Krone der Schöpfung im Vertrieb ist. Und das kannst du nicht mit einem Argument wegwischen. Nee. Aber ich denke, dass die jüngere Generation erstens auch nicht mehr so viel Lust hat, diesen Job zu machen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus ökologischen Gründen. Es macht ja gar nicht so viel Sinn, die ganze Zeit Energie zu verballern, um zu Kunden zu fahren. Das macht die Autobahnen voll, das macht die Züge voll, die Flugzeuge, wer will das eigentlich noch? Nee, ich denke, was wir brauchen, sind keine Außendienstmitarbeiter mehr, sondern Verkäuferinnen und Verkäufer mit Mobilitätshintergrund, so nenne ich das. Ja, also Leute, die in der Lage sind, auch mal zum Kunden zu fahren, ohne sich dafür jetzt erstmal groß einstimmen zu müssen. Und die aber nicht das zum Kunden fahren als Zentrum ihres Seins betrachten, sondern für sich, klar ist, okay, ich mache Kundentermine, ich spreche mit Menschen, damit sie Entscheidungen treffen und das mache ich in erster Linie so, wie es für den Kunden angenehm ist und es kann sein, dass ich das auch mal vor Ort machen darf oder muss, aber das ist nicht die Definition meines Jobs.
Mhm. Oder es könnte ein anderes Modell, das war das, was Markus Mills vorgeschlagen hat, dass man diejenigen, die halt offline vor Ort sehr gut performen durch ihren Charme, durch ihr Auftreten, dass man denen gezielt die Termine weitergibt, wo es dann darum geht, beim Kunden vor Ort zu sein, aber die anderen, die dann doch eher diejenigen sind, die jetzt im persönlichen Gespräch vielleicht ein bisschen unsicher sind, sich aber hier in der digitalen Oberfläche besser zurechtfinden, dass die dann halt die gesamte Kommunikation vorher machen. Der Witz ist ja auch, das erlebe ich ja bei uns auch, ich bin noch nie für einen Ersttermin, das können wir ja gar nicht, sind wir viel zu klein und unsere Kunden sind europaweit, bin noch nie für einen Ersttermin zum Kunden gefahren. Wie es ja häufig auch bei mittelständischen Unternehmen der Fall ist. Ich kenne es eigentlich nur so, dass erstmal mehrere Online-Termine stattfinden und man dann, wenn man weiß, okay, jetzt der Auftrag ist im Prinzip schon geschrieben, jetzt kommen so die letzten paar Schritte, also ich investiere jetzt nicht irgendwie einen Tag in die Luft, ohne was zu wissen, dass wir dann hinfahren. Und genauso kann man es ja auch machen, also dass die Qualität des Präsenztermines deutlich höher ist, man vielleicht auch gar nicht mehr über, ich sag mal, so Hard Facts spricht, ne, wie Zahlen, Daten, Fakten, was kann das Produkt, wie viel bestellen und sonst, sondern man einfach sich vielleicht auch nein oder hoffentlich nur noch das Ja abholt oder das Ja nochmal bekräftigt, weil eigentlich alles schon fest ist, dem Kunden man durch einen persönlichen Kontakt nochmal ein gutes Gefühl gibt und dafür sorgt, dass er keine Kaufreue hat. Also ich denke, da ist unheimlich viel Potenzial, was einfach natürlich, wenn man in seinen starren Bahnen bleibt und vor allen Dingen auch in vielerorts auch angstgetrieben ist, gar nicht als neue Chance wahrgenommen wird. Weil auch da wieder, ich glaube nicht, dass auch im Vertrieb und im Außendienst wir in den nächsten Jahren überschwemmt werden mit neuen Bewerbern. Das wird auch schwieriger, dort Leute zu finden. Dann sollte man noch die, die es wirklich gut kennen, dann doch gezielter einsetzen. Bei Kunden, wo man weiß, ne, da ist die Abschlussquote auch direkt viel höher.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist meiner Ansicht nach eher ein menschliches Thema, warum das blockiert wird. Das hat mit den Lebensentwürfen der Menschen zu tun, die im Vertrieb arbeiten, im Außendienst. Es hat teilweise auch mit der Karriere der Entscheider und Führungspersonen zu tun, weil die ja oft auch sich durch eine Karriere im Außendienst einen Namen gemacht haben. Mhm. So. Und denen jetzt zu sagen, lass uns das abschalten, da werden sich viele Barrieren entwickeln, die jetzt nicht mit einem Argument sich wegwischen lassen. Also insofern, ich denke, es ist ganz klar die Zukunft. Manche werden erst reagieren, wenn der Wettbewerb vorbeigezogen ist. Hoffentlich dann noch rechtzeitig reagieren können. Andere bauen jetzt vor und wagen sich da in die Nische und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Was sollen wir schon verlieren? Und ich kann nur jedem Unternehmen dringend empfehlen, wer heute noch nicht den Videovertrieb fest eingebaut hat in seine Prozesse und Maßnahmen, das ist fast schon, das ist fast schon Vernachlässigung.
Hm. Und man muss einfach, ich komme ja von der technischen Seite, ich habe ja jahrelang auch eine Trainingsfirma gehabt für technische Schulungen, Thema Video, Musikproduktion, Audioproduktion. Und ich kenne die Entwicklung der letzten 25 Jahre. Ich kann wirklich gut behaupten, weil ich auch viel, viel mit technischen Laien zu tun hatte in unserer Trainingsfirma. Also waren viele Menschen, die jetzt nicht aus meinem Beruf kommen. Und auch da hat sich ja viel entwickelt, was die Userfreundlichkeit betrifft. Also wir haben heutzutage mit Technik zu tun, die ist so einfach. Die Schwierigkeit ist, und das mache ich jetzt, sage ich jetzt wirklich völlig unabhängig von unserem Angebot, die Schwierigkeit ist, die Sachen einzurichten und ich sag mal zusammenzustöpseln, zu konfigurieren. Aber kein Unternehmen macht sowas selber außer in der Corona-Zeit. Wir haben viele Kunden, die es in der Corona-Zeit angefangen haben, sich die Dinge anzueignen und zu kaufen, weil einfach keine anderen Möglichkeiten waren und dann später erst auf uns zugekommen sind, weil sie gemerkt haben, so wird kein Schuh draus. Aber wenn einmal ein Setup, ein Studio eingerichtet ist, dann ist das wie Tütensuppen kochen. Das ist wirklich so einfach. Also zum Beispiel, ich komme hier normalerweise von einer Podcast-Aufnahme 10 Minuten, 15 Minuten vorher rein. Das ganze Studio hier braucht 3 bis 4 Minuten, dann ist es startklar, das läuft. Das ist bei unseren Kunden in Unternehmen genauso. Und dann hast du 4 Knöpfchen zu drücken. Knopf 1 ist Kamera 1, Knopf 2 Kamera 2. 3 ist die Präsentation, das ist einfach nur ein HDMI-Kabel, was an meinem Laptop dran ist. Auf der 4 ist die PTZ-Kamera, dann habe ich noch ein iPad und noch, das war jetzt nicht an, das iPad, da war jetzt das iPad. Und dann habe ich noch 2 weitere, hier sieht man mich in kurzem Höschen stehen und noch eine andere Kamera, die jetzt auch nicht an ist, die an der Decke hängt. So, alles sind einfach nur Knöpfe drücken und fertig, das ist alles fertig vorkonfiguriert. Und wenn ich bei der Präsentation auch noch zu sehen sein will, dann kann ich mich hier zack, zack, zack ins Bild reinsetzen oder auch sowas machen. Das sind fertig voreingestellte Sachen, das ist auch noch nicht mal eine Software wie OBS, sondern das ist ein kleines Videopult. Das ist also super einfach zu bedienen. Im Schnitt nach einer Schulung von einer halben bis dreiviertel Stunde kann das jeder, wenn es natürlich ein bisschen aufwendiger wird, also dieses wann schalte ich auf die andere Kamera um, wann schalte ich wieder zurück und solche Sachen, wenn es ein bisschen geschliffener sein soll, dann muss man schon ein bisschen üben. Aber die ersten Schritte, die man im spannenden Verkaufsgespräch braucht, dass man auch wirklich gut rüberkommt und auffällt, weil das ist immer das Feedback unserer Kunden. Na, also ich brenne ja nicht nur für das Thema, weil es mein Job ist, sondern das ist mein Job, weil ich dafür brenne und unsere Kunden halt auch und die mir so immer wieder erzählen, wie unglaublich die Feedbacks sind, wenn sie das zum ersten Mal machen. Das ist echt, also manche rufen mich völlig begeistert an und sagen, wir haben Bestandskunden, haben jetzt den ersten Videocall mit dem wieder gemacht aus unserem neuen Studio, der ist mir vom Stuhl gefallen, der war völlig fertig, weil er sowas nicht kannte und nicht kennt, dass wir ihm jetzt live ein Produkt vorführen können. Ne, und das ist für jeden mittlerweile lernbar. Man braucht kein Studium und nichts. Man muss es natürlich vorkonfiguriert haben und eine Einführung bekommen. Aber dann kann man auf einen ganz, ganz anderen Level einsteigen. Und ich finde, du sagst es absolut richtig. Wer jetzt einsteigt, hat den riesen Vorteil, dass, ich würde mal sagen, 90% sich noch nicht mal Gedanken darüber gemacht haben oder vielleicht mal davon gehört haben. Aber jetzt fällt man extrem damit auf. Und gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, das ist ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil.
Absolut. Mhm. Ja, würde ich dir zu 100% zustimmen. Diese Modelle, die da sind, die heute nutzbar sind, die zu vernünftigen Kosten einsetzbar sind, wer die nicht nutzt, und darauf warte, dass der Wettbewerb da erstmal aktiv wird und dann vielleicht sogar vorbeizieht, na gut, der ist selber schuld.
Ein sehr schönes Schlusswort, Stefan. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und vor allen Dingen für den ganzen Input. Und natürlich auch an allen, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wir haben fast genau eine Stunde gemacht. 59 Minuten und 4 Sekunden haben wir jetzt. Ja, ich freue mich natürlich über Feedback zur aktuellen Folge. Gerne, wenn du Anregungen hast, eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de oder natürlich gerne auch Bewertungen. Bei Spotify habe ich gesehen, gibt es das mittlerweile auch. Bei Apple Podcast natürlich auch gerne schriftliche. Finde ich immer schöner als einfach nur ein paar Sternchen. Da weiß man nämlich vielleicht auch Kritikpunkte, die man verbessern kann. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wo wir uns wieder hören. Und Stefan, dass wir uns sehen. Nämlich eine Sache vielleicht noch als Bonus ganz am Ende. Ich weiß nicht, darf man es schon offiziell sagen, die gemeinsame Veranstaltung im nächsten Jahr, im Mai?
Auf jeden Fall, ja. 15. Mai wird es sein. Die Sales Up Conference, meine Veranstaltung und die Vertrieb Business Live werden zusammen gehen. Das heißt, wir haben es ja bisher zusammen mit den Impulspiloten gemacht. Es sind also jetzt drei Veranstalter. Das wird eine Monster-Show. Wir sind im Löwenloft. Da passen ziemlich genau 100 Leute rein. Mehr Tickets können wir nicht verkaufen. Also das wird spannend. Da gehen wir jetzt in den nächsten Tagen in die Vermarktung. Also Mitte, Ende August geht's los. Anfang September spätestens werden wir die Kunden informieren und dann kann man sich Tickets sichern für nächstes Jahr im Mai. Und es wird wahrscheinlich die interessanteste und beste Show, die man sich anschauen kann, rund um das Thema B2B-Vertrieb. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Und ich kann nur jedem dringend empfehlen, sich schnell ein Ticket zu sichern, weil mehr als 100 können wir nicht verkaufen, mehr dürfen wir nicht reinnehmen.
Dann das Ende Gelände. Ja, 15. Mai in Köln und ich gehe mal davon aus, dass wir auch wieder mit unserem Pop-Up-Studio dabei sein werden. Live hat das schon mal angeklingelt. Der ist ja übrigens schuld daran, dass es das gibt. Schuld im Positiven, weil der hat mich letztes Jahr zur VBL gefragt, sag mal, kannst du uns da nicht irgendwie so ein kleines Videocast-Studio hinstellen? Und dann haben wir das zusammengestellt und festgestellt, es kam so gut an, dass wir mittlerweile da auf vielen Veranstaltungen mit sind und das sogar auch vermieten. Von daher werden wir uns mit Sicherheit nächstes Jahr da sehen. 15. Mai, Löwenloft heißt es, ne?
Löwenloft, genau.
Genau, in Köln, ich meine, das ist das Widdersdorf oder Ehrenfeld? Ehrenfeld meine ich. Ich kenne Widdersdorfer Straße. Fall
direkt an der S-Bahn-Station.
Genau.
Wo genau, habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Aber wer demnächst mal mir folgt oder dem Live folgt, der wird auf jeden Fall auf diese Veranstaltung aufmerksam werden.
Definitiv. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.